Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Das, was neurodivergente Kinder brauchen, ist nicht etwas völlig anderes, als neurotypische Kinder brauchen. Wir leben nicht auf völlig unterschiedlichen Planeten. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt.
Neurodivergent, das sind Menschen, wenn sie zum Beispiel eine Lese-Rechtschreibschwäche haben oder ADHS, wenn sie autistisch sind oder hochbegabt. Was brauchen solche Kinder in der Schule? Darüber mehr am Ende der Sendung. Vorher: Was können Erwachsene tun, damit der Klassenchat am Smartphone ein sicherer Raum ist? Und das Studium abbrechen. Wie lässt sich's vermeiden? Das und mehr jetzt im Campus Magazin. Mein Name ist Birgit Magira. Morgen beginnt das Wintersemester an den bayerischen Hochschulen und Universitäten. Fast 70.000 Erstsemester starten ins Studium. Insgesamt studieren in Bayern zurzeit mehr als 400.000. Die große Mehrheit mit Erfolg, aber nicht alle. Mehr als jeder vierte Studienanfänger in Deutschland bricht das Studium wieder ab. Aus welchen Gründen? Und wie können Hochschulen besser zum erfolgreichen Studium beitragen? Doris Tromballa mit Antworten.
Für viele ist es eine der schönsten und intensivsten Zeiten überhaupt, das Studileben. Neues Wissen, neue Leute, neue Horizonte. Aber für viele ist damit schnell wieder Schluss. 28% der Bachelorstudierenden in Deutschland brechen ihr Studium ab und verlassen die Hochschule. Für immer. Das zeigen aktuelle Zahlen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, CHE. Kurt-Dennis Hachmeister, Senior Expert für Datenanalyse am CHE, zu den Ursachen.
Es gibt zwei große Problembereiche. Das eine ist die Motivation, also dass man dann irgendwann feststellt, ja, das ist doch nicht das Richtige für mich. Also entweder das richtige Studienfach oder insgesamt Studium ist nicht das Richtige. Und der andere Bereich ist sozusagen so ein Leistungsbereich, dass man dann irgendwie ja Prüfungen nicht schafft und dann irgendwie tatsächlich im Studium scheitert, sodass man dann auch gezwungen ist, abzubrechen.
Mehr als jeder zehnte Studierende schmeißt schon während der ersten drei Semester hin, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Und nicht in allen Fächern ist die Abbrecherquote gleich.
Das verteilt sich tatsächlich so ein bisschen über die Fächergruppen. Es gibt Fächergruppen, die haben sehr wenig Abbrecher, Medizin beispielsweise. Und andere, die haben sehr viel. Das sind zum einen die Sachen, wo viel Mathematik dabei ist, also Ingenieurwissenschaften. Und zum anderen aber auch Fächer wie zum Beispiel die Sprach- und Kulturwissenschaften. Da gibt es auch sehr hohe Abbruchquoten.
Seit Jahren ist diese Quote in etwa gleich bei knapp 30% aller Studienanfänger. Dabei haben Schulen und Universitäten die Maßnahmen zur beruflichen Orientierung schon verbessert. Meist gehen die Abbrecher dann in eine berufliche Ausbildung. Aber besonders bitter ist es, wenn die Entscheidung erst nach einigen Jahren kommt, die man schon ins Studium investiert hat, so Analyst Kurt-Dennis Hachmeister.
Jura ist so ein Beispiel, da gibt es ja noch das Staatsexamen. Und da ist auch ganz zum Schluss dann eben die Prüfung. Das heißt, man studiert sehr lange und muss sich dann irgendwann zur Prüfung melden und dann fällt man durch. Dann hat man natürlich einfach viel Zeit verbraucht.
Für die Ex-Studierenden kann das auch ein Weg zur Selbsterkenntnis sein, meint Felix Iphofen von der Studierendenvertretung der Uni Regensburg.
Ich denke, dass es schon oft damit zusammenhängt, dass man einfach die Art und Weise der Selbstorganisation, die so ein Studium verlangt, nicht unbedingt auf die Reihe bekommt und dann natürlich das Angebot einer Ausbildung, wo man sich nicht mehr darum kümmern muss, wann mache ich was und was mache ich überhaupt, sondern jetzt einfach klar ist, okay, das ist jetzt die Ausbildung, das ist das Programm, das sind die Aufgaben und dann ist gut. Und dann kann man quasi einfach den vorgegebenen Rhythmus befolgen und braucht nicht so viele Entscheidungen treffen.
Aber die Hochschulen haben das Problem erkannt und versuchen gegenzusteuern, weiß Datenanalyst Kurt-Dennis Hachmeister.
Da gibt es die Möglichkeit, so Self-Assessments anzubieten. Das sind Selbsttests, die die Studieninteressierten dann selber machen können, um dann festzustellen, ja, kann ich das, diese Aufgaben lösen oder fällt mir das total schwer oder merke ich vielleicht, dass das Fach hat ganz andere Inhalte, als ich immer gedacht habe. Und dann, wenn man sich dann für ein Fach entschieden hat, dann gibt es da Vorkurse, Brückenkurse, die einem beispielsweise in Mathematik da nochmal die Schulkenntnisse auffrischen, um da eben diese Schwierigkeiten abzufedern.
Laut Kurt-Dennis Hachmeister setzen erst die Hälfte aller Fachbereiche solche Self-Assessment-Tools ein. Auch ein Tutorensystem an der Uni hilft, Studierende bei ihren Herausforderungen zu unterstützen. Klar ist, der Weg zum Abschluss ist steinig und nicht jeder wird ihn zu Ende gehen. Aber laut Zentrum für Hochschulentwicklung ist in vielen Fächern noch mehr Hilfestellung für die Studierenden möglich, schon bevor es mit der ersten Vorlesung losgeht.
Was hilft, ein Hochschulstudium erfolgreich zu absolvieren? Ein ganz praktischer Punkt sind die Finanzen. Studieren ist teuer. Vor allem, wenn man dafür das Elternhaus verlässt. Die wichtigste Geldquelle für Studierende, die nicht daheim wohnen, ist selber arbeiten und Geld verdienen. Wenn der Nebenjob allerdings zur Hauptbeschäftigung wird, bleibt manchmal nur noch wenig Zeit fürs Lernen.
Es ist früher Nachmittag und Jasmin aus Nürnberg ist vorhin erst aufgewacht. Aber nein, die 35-jährige Studentin entspricht nicht dem Klischee der faulen Langschläferin. Sie hat sicher nicht die ganze Nacht durchgefeiert. Sie hat hart gearbeitet, Nachtschicht im Krankenhaus, um sich ihr Studium zu finanzieren.
Jetzt bin ich bei ca. 10 Diensten im Monat mit 50%. Und das sind, oh Gott, wie viele Stunden sind das denn? 19, irgendwas Stunden sind das. Plus die anderen Jobs, das sind einmal 8 und einmal 5, 13.
Mehr als 30 Stunden pro Woche sind das. Während eines Praktikums arbeitet sie auch schon mal 7 Tage durch. Wenn Jasmin das so erzählt, mit ruhiger, entspannter Stimme, hat man den Eindruck, sie redet sich ihre Ausnahmesituation ein bisschen schön.
Man findet dann schon immer so ein paar Bereiche, wo es sich ein bisschen entzerrt. Ne? Da hat man Urlaub, dann hat man Nachtdienste, da hat man noch mal einen Urlaubstag mehr irgendwie sich reingearbeitet. Ne? Aber es ist jetzt nicht unanstrengend. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich durchs Studium chille.
Jasmin hat offenbar ein großes Selbstorganisationstalent. Anders hätte sie das Bachelorstudium Soziale Arbeit bisher nicht in der Regelstudienzeit geschafft. Und das trotz beinahe Vollzeitjob. Der Normalfall sollte das aber nicht sein. Sabine Eschelbach ist Sozialberaterin beim Studierendenwerk Erlangen. Sie berät Menschen wie Jasmin, wie sie durch ihr Studium kommen.
10 Wochenstunden ist vielleicht ein gelungenes Zubrot, um ein Loch zu füllen. Aber 20 Wochenstunden noch unterzubringen neben einem straffen Lehrplan, das ist schon auch ein Kraftakt für auch normale Studierende.
80% der Sozialberatung drehen sich um die Studienfinanzierung, sagt Sabine Eschelbach. Dabei berät sie auch über Fördermöglichkeiten wie BAföG, die staatliche Ausbildungsförderung für Studierende. Viele Studierende beantragen das BAföG erst gar nicht, obwohl sie es bekommen würden. Das hört man immer wieder. Aber selbst die, die es bekommen, stehen vor Problemen. Denn das Geld fließt nicht sofort.
Es gibt manchmal eine gewisse Hilflosigkeit vor der Mammutaufgabe, da jetzt Anträge zu stellen, die nicht sofort wirksam werden, dass das eine Herausforderung ist. Was mache ich in den nächsten 4 Monaten? Wie zahle ich meine Miete? Bei einem BAföG-Erstantrag, da ist zum Beispiel ein Vorschuss möglich. Man kann auch einen Vorschuss übers Jobcenter in bestimmten Fällen möglich machen. Das sind aber seltene Fälle. Der größte Teil, den muss ich in die Arbeitswelt orientieren.
Also doch wieder der Nebenjob, wenn auch nur für die Zeit, bis die Hilfen ausgezahlt werden. Tatsächlich macht die eigene Arbeit, der Studentenjob, den größten Teil des studentischen Einkommens aus. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes über Studierende, die nicht mehr daheim bei den Eltern wohnen. Finanzielle Unterstützung durch die Familie kommt erst an zweiter Stelle. Daniel Janke studiert Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik in Würzburg. Auch er hat sein Studium weitestgehend selbst finanziert. Nur ein bisschen Geld hat es von den Großeltern gegeben, die stolz sind auf den studierenden Enkelsohn.
Ich bin Erstakademiker. Meine Eltern haben beide nicht studiert, teilweise nicht mal 10. Klasse Abschluss, weil das damals, meine Eltern kommen aus der ehemaligen DDR, halt nicht üblich war.
Janke engagiert sich in der Studierendenvertretung. Die berät auch andere Studierende, wie sie ihr Studium finanzieren können. Da gibt es mehr Möglichkeiten, als man denkt.
Und auch das Thema Stipendien, da denken viele Studierende, das kriegen nur Studierende mit 1,0er Abi und 5 Ehrenämtern. Auch da sind Leute viel zu zurückhaltend. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Stiftungen, die sich teilweise bei uns melden, die Probleme haben, Leute zu finden, um ihr Stiftungskapital sozusagen in Anführungsstrichen loszuwerden, weil einfach sich keine Leute bewerben. Es sind teilweise so Regional- und Kleinststiftungen, die dann sehr spezielle Ausschreibungskriterien haben, wo man dann zum Beispiel aus einem bestimmten Landkreis kommen muss, um gefördert zu werden. Entsprechend gering ist aber auch die Konkurrenz von Leuten, die sich da insgesamt bewerben.
Ob bei Stiftungen oder beim BAföG, der Rat ist immer wieder derselbe. Einfach probieren und sich lieber frühzeitig beraten lassen, am besten schon während des letzten Schuljahrs. Denn bis das erste Geld dann fließt, kann es Monate dauern. Und es wäre doch schade, wenn das Studium daran scheitern würde.
Philipp Adelt macht Studierenden Mut, sich über BAföG und Stipendien zu informieren. Sie hören das Campus-Magazin, Neues aus Universität und Schule. Der Klassenchat, ach du meine Güte, schlimm. alle Eltern mit Kindern in weiterführenden Schulen wissen, was gemeint ist. Um auch nach dem Unterricht in Kontakt zu bleiben, Hausaufgaben zu besprechen oder sich über die letzte Stunde auszutauschen, wird in Klassen oft eine Chatgruppe bei WhatsApp oder einem anderen Messenger gegründet. Das kann einerseits hilfreich sein, andererseits, wie gesagt. Wir haben uns an einer Schule in Unterfranken umgeschaut, wie man dort mit Chatgruppen umgeht.
Ein lebendiges Durcheinander herrscht am Gymnasium Veitshöchheim in Unterfranken. Fast 700 Schülerinnen und Schüler lernen hier, nicht nur Unterrichtsstoff. Es gibt einen Chor, eine Big Band, eine Theatergruppe, einen Arbeitskreis Umwelt und eine Jongliergruppe. Viel Bedarf also, sich abzustimmen und auszutauschen. Am liebsten per Chat. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nutzen fast 90% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram und Co. Gunnar Leuner, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Veitshöchheim, hat beobachtet, dass viele schon ganz früh Chatgruppen gründen, sogenannte Klassenchats.
Da ist es so, dass zum Beispiel in den 5. und 6. Klassen, wo das neu ist, dass pro Tag 500, 600 Meldungen kommen. Es kamen auch Sachen, dass bis 2, 3 Uhr nachts die Nachrichten kommen.
Stellt sich die Frage, warum explodiert ein Klassenchat so schnell auf 500 Nachrichten pro Tag und das Tag und Nacht? Das hat sich der Medienpädagoge Daniel Wolf näher angeschaut.
Einer der häufigsten Dialoge im Klassenchat ist, mir ist langweilig. Und es kriegt dann sofort die Antwort, mir auch, mir auch, mir auch. Und dann gibt's den ersten lustigen Sticker. Und schon ist 5 Kinder nicht mehr langweilig, wo man auch so ein bisschen sieht, wie die Dynamik oft ist.
Immerhin, hallo, wie geht's oder mir ist langweilig sind harmlose Inhalte. Andere Chats machen Gunnar Leuner vom Gymnasium Veitshöchheim aber richtig Sorgen.
Wenn die Kinder emotional belastet sind oder wenn sie mit jemandem Probleme haben, dass sie das in diese Gruppe schreiben. Ich habe jetzt Ärger mit XY oder der ist ein Depp oder sowas. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, weil das kann dann zu Ausgrenzungen von einzelnen Schülerinnen und Schülern, zu Mobbing und zur Diskriminierung führen.
Wenn in den Klassenchats Mobbing startet, bekommen Lehrkräfte und Eltern davon erst einmal meist nichts mit. Denn niemand aus der Klasse will als Petze dastehen oder riskieren, dass das eigene Handy eingezogen wird, so Digitalcoach Daniel Wolf.
Fast alle Kinder haben immanente Angst, dass die eigenen Eltern ihnen das Smartphone wegnehmen, wenn sie rausfinden, was da eigentlich wirklich los ist. Und den meisten Eltern wiederum ist es gar nicht bekannt, weil sie denken, ich vertraue meinem Kind, mein Kind vertraut mir. Und wenn mein Kind was Schlimmes erlebt, wird es mir das sicher sagen. Das, liebe Eltern, ist ein totaler Trugschluss. Die allermeisten, ich würde schätzen, zwischen 90% und 95%, vertrauen ihren Eltern leider überhaupt nicht.
Wenn Eltern und Lehrkräfte also als Vertrauenspersonen ausfallen, wer hilft Kindern und Jugendlichen dann beim digitalen Heranwachsen? Gunnar Leuner vom Gymnasium Veitshöchheim hat festgestellt, vor allem Schülerinnen und Schüler, die ein bisschen älter sind, haben großen Einfluss auf die Jüngeren. Deswegen gibt es an seiner Schule seit fast 7 Jahren sogenannte Medienscouts.
Die werden geschult in bestimmten Sachen, verhalten untereinander, wie verhält man sich im Netz, wie sieht es aus mit Persönlichkeitsrechten, mit Datenschutz, Recht am eigenen Bild und so weiter. Die Hauptaufgabe der Medienscouts ist, dass sie erstmal in der Klasse präsent sein müssen. Dazu machen sie so eine Doppelstunde in der Regel und versuchen spielerisch eben da, sich in Position zu bringen.
Die Medienscouts sind aber nur ein Teil im großen Medienwerkzeugkasten des Veitshöchheimer Gymnasiums. Es gibt auch extra Schulstunden für Medienbildung, schon ab der 5. Klasse, mehrtägige Klassenprojekte, klare Regeln zur Handynutzung in der Schule, ein, das ist wichtig, moderierter Klassenchat und regelmäßiger Austausch mit den Eltern. Denn Schulleiter und Digitalcoach sind sich einig, Kinder und Jugendliche mit digitalen Tools wie beispielsweise Chatgruppen allein zu lassen, ist eine ganz schlechte Idee.
Vielleicht sollte man auch Eltern nicht allein lassen in der Klassen-Eltern-Chat-Gruppe. Da wäre Moderation auch manchmal hilfreich. Doris Tromballer über Klassenchats und unter welchen Umständen sie gut funktionieren. Sind Sie neurodivergent? Bitte was? Vielleicht fangen wir mit dem Gegenteil an. Die große Mehrheit der Menschen ist neurotypisch. Heißt, ihr Gehirn, das Denken und Fühlen funktionieren so, wie man es erwartet. Neurodivergent sind Menschen, deren Gehirne etwas anders funktionieren. Menschen mit ADHS zum Beispiel oder Lese-Rechtschreibschwäche, aber auch solche auf dem Autismus-Spektrum oder mit einer bipolaren Störung, auch Hochbegabte. Ein breites Feld. Saskia Nichtsial ist Grundschulpädagogin und hat ein Buch geschrieben. Ein Kopf voll Gold, so der Titel, was neurodivergente Kinder brauchen. Darüber konnte ich mit ihr sprechen und zunächst mal fragen, was ist denn das für Gold im Kopf? Meistens geht's ja um die Probleme beim Lernen in der Klasse, aber inwieweit profitiert die Schule denn auch von solchen Kindern?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und tatsächlich ist es ja das, was einfach viel zu lange vergraben war, das Gold von neurodivergenten Kindern. Und allein, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Kinder ja anders denken und fühlen und wahrnehmen, als man das so erwartet, dann ist irgendwie klar, dass da auch ein Wert drin steckt, auf andere Ideen zu kommen, andere Lösungswege zu finden. Und zum Beispiel gibt es im Bereich der ADHS eine sehr ausgeprägte Gerechtigkeitsseite, einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und wenn diese Kinder zum Beispiel als Klassensprecherin oder Klassensprecher fungieren oder, das gibt es auch in ganz vielen Schulen, streitschlichtende Aufgaben übernehmen, Mediatorinnen und Mediatoren sind, Kinder, die wie zum Beispiel Kinder im Autismus-Spektrum einen tollen Detailblick haben, können natürlich den auch in bestimmten Dingen einbringen oder die ein Spezialwissen mitbringen, das man vielleicht auch mal einbringen darf oder dem man Raum geben darf in Vorträgen zum Beispiel. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, die besonderen Stärken dieser Kinder auszuspielen und dem auch mal Raum zu geben.
Viele haben beim Eintritt in die Schule keine oder noch keine Diagnose und manche Eltern haben vielleicht einen Verdacht, sagen aber auch, naja, jetzt schauen wir mal, wie es läuft und wenn die Noten stimmen und da kein Leidensdruck da ist, dann muss man das ja auch nicht weiter verfolgen, dann funktioniert's da.
Ja, und da möchte ich unbedingt sensibilisieren. Da stecken nämlich zwei Dinge drin, die durchaus problematisch werden können. Das eine ist, dass Leidensdruck, wir dürfen nicht dem Irrglauben erliegen, wir könnten Leidensdruck ganz frühzeitig von außen erkennen. Es kann manchmal Jahre dauern, bis Kinder wirklich auch im Außen sichtbar über einen längeren Zeitraum zeigen, dass es ihnen nicht gut geht. Und bis dahin sind viele Jahre ohne die passende Unterstützung, ohne eine passende Erklärung ins Land gegangen. Und wir können uns ungefähr vorstellen, was das so mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstbild oder auch der Lernmotivation eines Kindes macht. Und die zweite schwierige Komponente ist Leidensdruck an Noten oder Leistung zu hängen. Solange die Noten stimmen und die Leistung stimmt, ist doch alles prima. Das habe ich selbst so als neurodivergentes Kind ohne Antwort so erfahren. Und was bei mir hängen geblieben ist, solange ich gut bin, solange ich leiste, solange ich was vorzuweisen habe, bin ich okay, ist es in Ordnung. Und das führt dazu, dass diese Kinder ein ganz ungesundes Verhältnis zu Leistung bekommen und dann vielleicht wirklich in sowas Hochfunktionales übergehen und ganz lange ganz überdoll funktionieren, bis sie im Erwachsenenalter vielleicht mit Burnout zusammenbrechen, Depressionen bekommen und so weiter. Und das ist eine nicht so schöne Wahrheit, der man sich aber unbedingt stellen muss, wenn man über dieses Thema Leidensdruck und tolle Noten, also passt sehr, spricht.
Mhm. Schule ist ein komplexes System. Da sind die neurotypischen Kinder in der Klasse, die also so in der Mitte gut mitschwimmen. Da gibt's die Lehrkräfte, da gibt's die Elternschaft und da gibt's die neurodivergenten Kinder und ihre Eltern oder auch noch Schulbehörde und so weiter. Sie sind eine gute Brückenbauerin, Frau Nichtsial, denn Sie sind Grundschulpädagogin und Mutter und selbst betroffen mit Neurodivergenz. Wo sehen Sie in diesem System im Moment noch die größten Schmerzen? Wo knirscht's am meisten?
Also zum einen in der Haltung und dem Wissen der Lehrkräfte. Also da ist einfach noch wahnsinnig viel Halbwissen unterwegs, wahnsinnig viele alte Glaubenssätze, die sich da halten. Zum Beispiel, bei den Noten kann das ja keine Hochbegabung sein. Ne? Da müsste man doch dauernd Einser haben beispielsweise. Das ist einfach Halbwissen, das so nicht stimmt und auch in der Forschung nicht haltbar ist. Da muss viel mehr Wissen rein darüber, wie Neurodivergenz aussieht und was man eben tun kann, um es den Kindern leichter zu machen. Und dieser gesamte Schulkontext ist wahnsinnig reizintensiv. Ist ganz viel Sozialinteraktion, ist wenig Bewegung, das muss man ehrlicherweise so sagen. Und das sind alles Punkte, die besonders neurodivergente Kinder herausfordern und den Alltag einfach deutlich schwerer machen, als das für viele neurotypische Kinder der Fall ist. Und ein letzter schwieriger Punkt ist die oft etwas häufige Zusammenarbeit von Lehrkräften und Eltern. Das gilt auch im neurotypischen Kontext, aber hier wäre natürlich eine sehr vertrauensvolle und positive, freundliche Zusammenarbeit ganz, ganz besonders wichtig. Und das ist leider nicht immer ganz so einfach.
Wie kann man dieses Miteinander verbessern? Gibt es vielleicht auch kleine, konkrete Tipps für Lehrkräfte, die Sie haben, ohne dass man jetzt gleich das ganze System verändern muss, weil das ist schwerfällig?
Ich glaube, wir tun schon gut daran, wenn wir uns die Lernumgebung ein bisschen genauer anschauen und die für möglichst viele Kinder gestalten. Also die so gestalten, dass sich möglichst viele Kinder in dieser Lernumgebung gesehen fühlen. Also indem wir zum Beispiel Klassenzimmer so gestalten, und das geht auch in kleinen Klassenzimmern mit nicht so toller Ausstattung, indem wir die Tische verschieben, manche einfach mal zur Wand stellen, sodass es Arbeitsplätze gibt, die sich ein bisschen leichter abschirmen lassen. Indem wir kleine Gegenstände, Fidget Toys genannt, zur Verfügung stellen, damit Kinder in zum Beispiel Gesprächsrunden besser zuhören können, indem sie ihre Finger beschäftigen können. Indem wir Schallschutzkopfhörer vielleicht anschaffen lassen, wenn das möglich ist, damit sich manche Kinder noch besser abschirmen können, wenn sie das in Konzentrationsphasen brauchen. Und je mehr wir überlegen, wie kann ich mein Klassenzimmer und die Lernumgebung so gestalten, dass sich hier möglichst viele Kinder in ihren Lernbedürfnissen wiederfinden, da tun wir schon ganz, ganz viel. Und das Zweite ist einfach die Art, wie wir diesen Kindern begegnen. Auch wenn jetzt aufgrund der begrenzten Ressourcen noch nicht super viel möglich ist, können wir diesen Kindern signalisieren, hey, ich habe ein Interesse daran, wie es dir gerade geht, was du brauchst, und ich merke, dass manche Dinge anstrengend für dich sind. Ich bemühe mich, ich habe vielleicht nicht immer eine Lösung, ich weiß vielleicht nicht immer, ob wir dir alles so ermöglichen können oder viel ermöglichen können, aber ich möchte, dass es dir hier gut geht, und wir gucken mal, wie weit wir dir da entgegenkommen können.
Können wir noch kurz auf das Untereinander zwischen den Eltern schauen? Da gibt's ja auch Klassenchats, Elternchats und Begegnungen. Mir ist in Gesprächen aufgefallen mit anderen Eltern, dass sich schnell mal so eine Sorge breit macht, wenn zu viel Aufmerksamkeit der Lehrkraft auf die neurodivergenten Kinder fällt, dass die neurotypischen Kinder hinten runterfallen könnten, dass nicht mehr genug für alle da ist. Was kann man dazu sagen, zu dieser Angst?
Angst sollte man als Lehrkraft immer ernst nehmen, denn wenn wir die nicht ernst nehmen und nicht darauf eingehen, dann verselbstständigt sich das oft in solchen Chats und solchen Gesprächen. Also wirklich dieser Angst begegnen und vielleicht auf dem Elternabend das tatsächlich mal gesammelt ansprechen. Das hilft ganz oft, solche auch Vorbehalte abzubauen. Und ich sage immer, das, was neurodivergente Kinder brauchen, ist nicht etwas völlig anderes, als neurotypische Kinder brauchen. Wir leben nicht auf völlig unterschiedlichen Planeten. Es ist eher so, dass neurodivergente Kinder diese Dinge ein bisschen dringender brauchen, als es neurotypische Kinder so mit sich bringen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Bewegung. Jedes Kind, nahezu jedes Kind, braucht regelmäßige Bewegung und braucht auch Bewegung in Lernprozessen oder braucht Bewegungspause in Lernprozessen. Neurotypische Kinder können aufgrund der Funktionsweise ihres Gehirns das vielleicht ein bisschen besser kompensieren, wenn das Angebot nicht in dem Maße da ist. Und das schaffen neurodivergente Kinder nicht so gut. Und darum ist es wichtig, Eltern zu erklären, wenn ich auf diese Kinder achte und einen Rahmen schaffe, der diese Kinder besonders mit einbezieht, dann habe ich sehr, sehr wahrscheinlich automatisch auch ein super gutes Umfeld geschaffen für neurotypische Kinder, die davon auch sehr, sehr doll profitieren. Wenn ich Fidget Toys im Sitzkreis habe, dann sind es nicht nur die neurodivergenten Kinder, die danach greifen und sich freuen, dass dieses Angebot da ist, dann sind es auch die neurotypischen Kinder, die da gerne mal so ein Spielzeug in die Hand nehmen und einfach froh sind, dass es da ist. Und für neurodivergente Kinder abschließend ist es eben toll, weil da nicht dauernd der Scheinwerfer auf sie gerichtet ist. Wenn wir einen ganz klassischen Rahmen haben und bestimmte Dinge stehen immer nur diesen Kindern zur Verfügung, dann sorgt das tatsächlich für Ausgrenzungsdynamiken, sorgt es dafür, dass die Kinder sogar diese Angebote verweigern, weil sie nicht immer auffallen wollen. Und wenn es einfach für alle da ist, nützt es allen, und die Kinder, die es eben einfach besonders dringend brauchen, haben es ganz selbstverständlich zur Verfügung ohne Scheinwerfer.
Frau Nichtsial, ein Schlusswort von Ihnen. Gibt es irgendeine Botschaft, die Sie noch unters Volk bringen wollen, wie gut es miteinander geht zwischen Neurotypischen und Neurodivergenten im Raum Schule?
Ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist so ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gegenseitiges Verständnis und vor allen Dingen ja auch immer so ein bisschen zu schauen, das, was ich so im Kopf habe als altes geprägtes Bild, stimmt das wirklich? Das, was ich glaube über Neurodivergente Menschen zu wissen. Stimmt das eigentlich wirklich? Oder ist das einfach irgendwas, was ich mal so übernommen habe und nie so richtig hinterfragt habe? Denn das Wichtige ist, dass wir wirklich zeitgemäß miteinander interagieren, dass wir wirklich faire Chancen geben und dass wir da nicht in irgendwelchen Glaubenssätzen festhängen und damit vielleicht eine nicht so offene Haltung haben, die wir im Jahr 24 so eigentlich nicht mehr transportieren müssen, sondern eine Haltung, die zeigt, hey, natürlich sind wir irgendwie unterschiedlich, aber das hat einen ganz, ganz großen Wert im Miteinander und jede Person kann da einfach etwas Wertvolles einbringen.
Sagt Saskia Nichtsjall, Buchautorin von Gold im Kopf, was neurodivergente Kinder brauchen, Grundschulpädagogin, selbst Mutter von mehreren Kindern, selbst neurodivergent. Vielen Dank für Ihr Plädoyer und das Gespräch.
Sehr gern.
Damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Birgit Magira.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.